Jeremia, der weinende und auch leidende Prophet, konnte trotz seines Leidens die schönen Worte sagen: Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht geaus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Und so dürfen wir auch wissen, dass die Barmherzigkeit Gottes heute uns aufs Neue wieder hat aufstehen lassen und Gott uns bis hierhin geholfen hat. Und ich wünsche auch euch allen an diesem Morgen Gottes Gnade und Segen. Ich habe auch Grüße abzugeben von der Gemeinde aus Hamm. Und bitte schön, und hier haben noch besonders Geschwister Hake aus Dortmund Grüße mitgegeben. Der Predigtdienst schließt ja auch eine besondere Verantwortung mit ein, und von dieser Verantwortung hat auch Jakobus geschrieben: Liebe Brüder, unterwinde sich nicht jedermann, Lehrer zu sein, und wisset, dass wir desto mehr Urteil empfangen werden. Dieser Knecht Gottes wies also auf einen besonderen Punkt hin, dass nicht jedermann in den Lehrdienst hineingehen soll, wie er es von sich denkt, sondern ich kann es auch von mir sagen, ich habe einige Jahre gebetet und auch Gott gebetet: Herr, gib doch wirklich Klarheit. Soll ich in den Dienst gehen oder nicht? Und willst du, dass ich nicht gehen soll, dann will ich auch nicht gehen. Aber wie du willst. Wer aber in den Predigtdienst steht, der sollte sich auch dessen stets bewusst sein. Es heißt hier: und wisset, dass wir, Jakobus schließt sich mit ein, spricht nicht von den anderen, sondern schließt sich als Bote Gottes mit ein, dass wir desto mehr Urteil empfangen werden. Und das weist doch darauf hin, dass der Bote Gottes, die Diener Gottes, am Gerichtstage doch in, wie soll ich das sagen, in besonderer Weise noch im Gericht sich verantworten werden. Und auch hier gilt für mich, für alle Boten: was der Mensch sät, das wird er ernten. Und wir sprachen in Hamm auch über einen Boten, der seinen Platz verlassen hatte. Und ich sagte dann auch dieses Wort: was der Mensch sät, das wird er ernten. Ganz ohne Ausnahme, wer ist, und die Boten, so möchte ich bald sagen, noch insbesondere, denn sie hatten die Aufgabe, den Menschen den Weg zur Wahrheit zu weisen und auch die Wahrheit zu predigen, auf das hinzuweisen, was nicht gut ist. Und wehe dem, der seine Pflicht vor Gott hier nicht erfüllt. Heute möchte ich auch eine Botschaft verkündigen in dem Bewusstsein, dass Gott genauso Zuhörer ist, wie ihr es auch seid, wie auch ein jeder von euch dieses Wort prüfen kann, ob es sich also verhält oder nicht. Und zwar will ich uns den Mann Gottes Johannes vor Augen stellen aus dem Evangelium Johannes, Kapitel 13. Die Verse 21 bis 26 will ich hier lesen. Da Jesus solches gesagt hatte, ward er betrübt im Geist und zeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ward ihnen bange, von welchem er redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische saß an der Brust Jesu, welchen Jesus lieb hatte. Dem winkte Simon Petrus, dass er forschen sollte, wer es wäre, von dem er sagte. Denn derselbe lag an der Brust Jesu, und er sprach zu ihm: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er tauchte den Bissen ein und gab ihn Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. Wir wollen einiges über den Gedanken hören an der Brust Jesu, denn so heißt es hier von Johannes, derselbe lag an der Brust Jesu. Und man lag zur damaligen Zeit bei dem Mahl auf Polstern nebeneinander, sodass man sozusagen, wenn der eine hier lag mit dem Kopf und hier lag der Heiland, dann lag Johannes an der Brust Jesu, also ganz nahe bei ihm. Und dieses Evangelium hat Johannes geschrieben, aber er spricht nicht in der Ich-Form. Ich lag an der Brust Jesu, sondern dann, es heißt hier, denn derselbe lag an der Brust Jesu. Johannes wollte ungenannt bleiben. So auch in Kapitel 20, in Vers 2, da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jüngern, welchen Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen. Johannes schreibt hier wieder, den Jesus lieb hatte. Also wieder seine eigene Person in den Hintergrund stellend, berichtet er sehr wohl die Ereignisse, aber dass er hier hervorgehoben wird, dass er durch seinen Bericht in den Vordergrund treten konnte und Menschenruhm, Menschenehre auch durch die nachfolgende Generation hätte er bekommen können, das lag ihm fern. Und wie ist es heute? Sind wir auch so gesonnen wie Johannes? Und mein Thema heißt an der Brust Jesu. Und das war Johannes, aber er wollte nicht namentlich unbedingt hier erwähnt werden. Und doch ist es manchmal so, dass Menschen es gerne haben, wenn sie erwähnt werden, wenn ihre Vorzüge, ihre Taten auch hervorgehoben werden. Und manchmal erfolgt vielleicht eine ganze Reihe von guten Taten oder Lobeshymnen über Menschen, aber wohl uns, wenn wir diese Gesinnung im Herzen tragen, der Name des Herrn soll gelobt und gepriesen werden, nicht ich, nicht mein Name, sondern wir sind Knechte des Herrn. Und so wollen wir auch in diesem Sinne dem Herrn dienen und nachfolgen. Christus hatte ja 12 Jünger erwählt, aber einer lag an der Brust Jesu und das war Johannes. Somit war Johannes räumlich gesehen dem Herrn am nächsten. Die anderen 11 Jünger waren ja auch in dem gleichen Raum. Ich weiß nicht, ob es so kreisförmig angeordnet war oder wie auf manchen Bildern vielleicht zu sehen ist, an einem langen Tisch. Sie waren aber auf jeden Fall in einem Raum und Johannes war dem Herrn am nächsten. Menschen, jetzt so allgemein gesprochen, Kinder Gottes, die an der Brust Jesu ruhen, erwecken bei den anderen am meisten Zutrauen. Und das können wir auch aus dem verlesenen Abschnitt entnehmen, denn Petrus, er sprach hier zu Johannes. Dem winkte Simon Petrus, dass er forschen sollte, wer es wäre, von dem er sagte. Und allgemein, denke ich, kann man das feststellen, wo Menschen in enger Verbundenheit mit dem Herrn leben, zudem fühlen sich auch andere angezogen. Die wissen, der meint es ernst im Gott dienen. Der hat Erfahrungen mit Gott gemacht. Dem kann ich mich anvertrauen. Der weiß mir auch manche einen guten Rat zu geben. Er ruht an der Brust Jesu. Bekehrt sich ein Mensch zu Gott, dann ist Christus doch in seinem Leben der Herr. Und er bleibt es auch so lange man dem Herrn Herrn sein lässt in seinem eigenen Leben, solange man es auch zulässt, dass er den ersten Platz im Leben einnimmt und nicht den zweiten oder dritten Platz. In Jesaja 40, Vers 11 steht geschrieben, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, er wird die Lämmer in seine Arme sammeln und in seinem Busen tragen und die Schafmütter führen. Das ist der gute Hirte, der seine Lämmer trägt, die besonders die Neubekehrten, der sie auch in seinen Busen trägt, wie es hier geschrieben steht, und der vorangeht und führt. Das ist unser Herr, wenn wir uns auch zum Herrn halten. Und jeder Neubekehrte erlebt das Gleiche, wie der Herr doch der gute Hirte ist und auch dieses neubekehrte Schäflein führt. Wer an der Brust Jesu ruht, der darf auch den Schutz Gottes erfahren, wie auch das Volk Israel diesen Schutz erlebte und erfuhr. Im zweiten Buch Mose 14 heißt es in Vers 19 und 20, da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und machte sich hinter sie. Und die Wolkensäule machte sich auch von ihrem Angesicht und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Es war aber eine finstere Wolke und erleuchtete die Nacht, dass sie die ganze Nacht diese und jene nicht zusammenkommen konnten. Der Feind konnte also das Volk Israel nicht erreichen, nicht einholen, indem auch Gott hier dieses Wunder vollbrachte. Und sofern wir uns zu Gott halten, wird uns der Feind auch nichts anhaben können, in gleicher Weise wie damals bei dem Volke Israel. Die Nachfolger des Herrn nehmen ja nicht alle die gleiche Stellung zum Herrn ein. Noch einmal, von Johannes heißt es, welchen Jesus lieb hatte. Und da stellt sich uns die Frage, hatte Jesus denn die anderen 11 Jünger nicht lieb gehabt? Wir müssen sagen, doch, er hatte sie doch auch lieb, denn er hatte sie doch erwählt, er hatte darüber vorher gebetet. Aber zu Johannes oder dem Johannes gegenüber bestand doch eine tiefere Liebe, die beide besonders verband und auch Zuneigung aufbrachte. Je tiefer die Liebe, desto inniger die Verbundenheit. Und wir müssen hier hervorheben, dass in Johannes doch mehr Liebe zum Herrn war als bei den anderen Jüngern. Johannes ist mehr in der Liebe gewachsen, als es bei den anderen der Fall war. Und sein Verlangen war von Anfang an, ich will dem Herrn näher kommen und ich will ihn noch mehr und mehr lieben, will noch mehr mein Herz ihm zugeneigt sein lassen, als wie es zuvor gewesen ist. Und dieser Johannes, dieser Liebesapostel, wie er auch genannt wird, der schrieb ja viel in seinen Briefen, die er auch verfasst hatte. Und ich lese aus dem 1. Johannes 2, den 16. Vers. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und Johannes, er hat hier eine klare Linie gezogen. Entweder ist da die Liebe zum Vater oder ist da die Zuneigung zur Welt. Entweder die Liebe zum eigenen einen oder die Liebe zum anderen. Johannes hat nicht mehr die Dinge dieser Welt geliebt und verteidigt. Und das sehen wir auch immer wieder bei denen, die an der Brust Jesu ruhen und an der Brust Jesu verweilen. Denen fällt es nicht ein, die Dinge dieser Welt zu verteidigen. Aber dann sieht man wieder so andere, die auch den Herrn dienen wollen, und dann oft die Frage stellen, warum darf ich das nicht tun, warum jenes nicht und hier nicht hingehen und dort nicht hingehen. Ja, warum fragt man denn nicht, wie komme ich näher zum Herrn? Das war doch der Grundgedanke des Johannes, indem er diese beiden Seiten aufführte, die Liebe zum einen wie auch die Liebe zum anderen. Johannes verteidigte doch nur die göttlichen Dinge, die Liebe zu Gott und auch die Liebe zum Bruder, das war ihm wichtig. Das war sozusagen doch sein Hauptgedanke, sein Hauptthema. Und er wusste, wer von der Welt redet, der ist von der Welt. Und wer von Gott redet, der ist von Gott. Wovon redest du? Was ist dir das Wichtigste in deinem Gottdienen? Und wir wollen weiter fragen, was bewegte Johannes, an Jesu Brust zu verweilen? Er hätte sich ja auch an einem anderen Platz niederlassen können. Ich weiß nicht, ob der Herr Jesus hier die Plätze einteilte bei dem letzten Mal, als sie dort zusammen waren. Tatsache aber ist, dass Johannes an seiner Brust lag, also ihm am nächsten war. Wenn wir wo zu Gast sind und uns keine Anordnung zukommt, setzt du dich bitte dahin oder dorthin, dann wählen wir uns den Platz aus, wo es gerade passend ist oder wo wir vielleicht gerade stehen, dass wir uns auch dort am Stuhl hinsetzen. Aber Johannes hätte sich ja auch woanders niederlassen können, nicht an der Brust Jesu. Und da wäre auch die Frage, wo lag Judas? War er auch nahe beim Herrn oder suchte er zu diesem Zeitpunkt schon so weit wie möglich vom Herrn weg zu sein, nur nicht zu nahe bei ihm zu sein? Nun, so sieht es fast bei manchen aus. Je weiter vom Herrn, desto besser. Aber Gott sieht doch alles. Er in seiner Hirtenliebe und mit seiner Vaterliebe, er ruft uns eigentlich immer wieder zu, komm näher, mein Kind, zu mir. Komm doch noch näher. Und haben wir eigene Kinder, wir haben sie doch dann auch gerne bei uns. Nun ist es manchmal so, wenn wir auch bei Fremden sind, Kinder, die uns nicht so persönlich vertraut sind, denen muss man manchmal zurufen, na, komm doch. Sie sind dann scheu, sie scheuen sich, noch näher zu kommen, bis sie dann nach einer Weile Zutrauen gewinnen, bis sie dann sich vielleicht auch auf den Schoß des Gastes setzen. Aber das ist doch das Bestreben des Vaters. Er ruft uns beständig zu, näher mein Kind zu mir. Wer nicht an der Brust Jesu verweilt, der weiß nichts von den tiefen, seligen Freuden im Gottdienen zu berichten. Und da kann man einfach nur sagen, das sind Erfahrungswerte. Das muss und kann nur jeder für sich persönlich erfahren. Und wer auch dem Herrn dient und nachfolgt, sich Zeit nimmt für den Herrn, ich weiß auch von Stunden und von Situationen, da habe ich auch schon manchmal unser Liederbuch zur Hand genommen und habe ein Vers gelesen, und dann gebetet, mein Gott, gib mir das doch. Dann habe ich den nächsten Vers gelesen und wieder darüber gebetet, bis ich das Lied so durch hatte, das mir zum Segen wurde. An der Brust Jesu, da erlebt man dann Freuden, da segnet der Herr, da vergießt man auch Freudentränen, weil man so glücklich, ganz einfach so glücklich ist in der Gemeinschaft mit dem Herrn und an der Brust Jesu. Und da möchte ich die Frage stellen, wie viele Kinder Gottes vergießen heute noch Freudentränen in der Gemeinschaft oder im Gebet mit dem Herrn, im Nachdenken über sein Wort, dass sie bewegt werden und ganz einfach so freudig sind, dass sie Freudentränen vergießen in der Gemeinschaft und an der Brust Jesu. Johannes wusste, dass doch hier der seligste und beste Ort ist, der zu finden ist. Und hier wird das Herz immer wieder mit der Gegenwart Jesu erfüllt. Und im 1. Johannes 4, Vers 5 lese ich, noch Vers 4 dazu: Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, der ist größer als der in der Welt ist. Das ist schon mal ein Wort der Ermutigung. Christus ist größer als der Feind, als der Satan. Der in uns wohnt, ist größer als der, der deine Seele vernichten will. Und deshalb ist Gott auch stärker und hilft uns, und wir brauchen uns nicht fürchten. Und weiter, Vers 5, sie sind von der Welt, also die anderen, von denen er schrieb, an die er dachte. Darum reden sie von der Welt, und die Welt hört sie. So ganz anders war es mit Johannes. Er war nicht von der Welt. Und wenn er sagt, darum reden sie von der Welt, die von der Welt sind, dann können wir davon ausgehen, Johannes, der nicht von der Welt war, der redete auch nicht von der Welt. Aber die Kinder Gottes, die hörten auf ihn. Aber die von der Welt sind, die reden von der Welt, und die Weltmenschen hören auch auf diese. Und sie pflegen Gemeinschaft miteinander. Auch hier versucht Johannes, dieser Liebesapostel, wieder klar hervorzuheben: Da ist Gott, da sind die Kinder Gottes, sie reden von dem Göttlichen und die Kinder Gottes hören auf sie. Da ist die Welt, die reden von der Welt und die Welt hört auf sie. Das ist der Unterschied, das ist so die Trennungslinie. Und deshalb soll doch auch für uns immer wieder der Gedanke vorrangig sein: Nimm Zeit dir zur Andacht und Ruhe zum Gebet. Und der Liederdichter sagt es so wunderbar: Nimm Zeit dir zur Andacht, die Welt, wie heißt das weiter, lässt dich leer. Ist das so? Ich glaube, derjenige, der an der Brust Jesu ruht, der weiß, was das bedeutet. Wir leben in der Welt. Christus sagt, sie sind nicht von der Welt, aber in der Welt. Und wenn da Dinge sind, die uns, wie soll ich das zum Ausdruck bringen, vielleicht auch mal mehr und mehr begeistern wollen oder mit denen wir manchmal vielleicht auch notgedrungen mehr oder weniger in Gemeinschaft geraten oder Kontakt haben, und dann kommen wir nach Hause und das Herz ist leer. Die Welt lässt dich leer. Kommen wir aber von dem Gottesdienst nach Hause, von der Bibelstunde, dann kommen wir doch nicht leer nach Hause. Dann haben wir ja die Gemeinschaft gehabt mit dem Volke Gottes. Wir haben uns erfreut am Worte Gottes, an dem Gesang. Und da wurde unsere Seele gesegnet. Und von solchen Plätzen sollte kein Kind Gottes leer nach Hause kommen. Aber die Erfahrung hat auch der Liederdichter gemacht. Und ich glaube, jedes aufrichtige, ernste Kind Gottes hat auch diese Erfahrung gemacht: Nimm Zeit dir zur Andacht, die Welt lässt dich leer, weil sie einfach nichts zu bieten hat, was deine Seele stillt. Aber nicht nur das: Wenn der Mensch nicht wachsam ist, dann lässt ihn die Welt nicht nur leer, sondern sie versucht auch, den Menschen an sich zu ziehen. Und wenn der Mensch dann nicht wachend ist und aus der Gnade fällt, welch ein bitterer Nachgeschmack ist da. Und selbst Menschen, die auch den Weg der Sünde gegangen sind, die vorher einmal bekehrt waren, abfielen und sich wieder zum Herrn wandten, Gott sei Dank, dass sie wieder Gnade gefunden haben, aber die Narben, die bleiben zurück. Die wird der Zeit lebens immer wieder bildlich gesprochen sichtbar vor Augen haben, die Dinge, die er getan hatte, von denen er ganz genau wusste, das ist Sünde. Das gefällt dem Herrn nicht. Und so möge Gott uns helfen, dass wir an der Brust Jesu bleiben und auch dort stets verweilen. Johannes wollte bei dem sein, der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Mit ihm, mit dem Herrn, geht man alleine auf dem richtigen Weg. Und mit Christus geht man auf dem Weg der Wahrheit. Und es ist für uns sehr wichtig, dass wir die Wahrheit bewahren. Und weil man doch auch die Beobachtungen machen kann, dass da und dort die Wahrheit immer weniger an Bedeutung hat oder an Bedeutung verlieren will, empfand ich es auch bei uns in der Jugendstunde, und wir hatten da zwei Jugendstunden für gehabt, dass ich die Gedanken behandelte, ist die Wahrheit so wichtig? Und ich habe ganz einfach die Lehrpunkte durchgenommen, die Gottes Wort lehrt, für die wir eintreten. Jede Lücke in der Wahrheit wird mit Irrtum gefüllt. So habe ich hier auch mir einen Satz niedergeschrieben. Und das ist nicht eine einfache Sache, nicht ein Punkt, mit dem wir leichtfertig umgehen können. Es gilt für uns, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und wenn Christus sagt, nur die Wahrheit wird euch frei machen, ja, wie wichtig ist es für uns, dass wir an diese Wahrheit festhalten, die wir auch doch zum Teil von Kindesbeinen an lernten und gehört haben. Und manche gehen hin und werfen sie in 0, nichts über Bord und auf einmal ist die ganze Wahrheit dahin und sie haben auch ihr geistliches Leben verloren. Noch einmal, jede Lücke in der Wahrheit wird mit Irrtum gefüllt. Und deshalb gilt es für uns, dass wir auf diese biblischen Wahrheiten Acht haben, sehr gut Acht haben. Und wer an der Brust Jesu ruht, der wird darauf Acht haben. In Christus ist alleine wahres geistliches Leben zu finden und hier wird das Herz nie und nimmer leer bleiben, wenn wir an der Brust Jesu verweilen und auch dort bleiben. Johannes lag an der Brust Jesu und die Folgen, die waren sichtbar. Wir wissen, Johannes gehört auch zu dem engeren Kreis, zu den drei Jüngern, die Jesus auch dann und wann mal besonders mitnahm, der auch auf dem Berg Tabor gewesen ist und dort diese besondere Erscheinung sah. Aber er war auch sehr mit der Liebe Gottes erfüllt, ganz und gar mit der Liebe Gottes durchdrungen. Und an der Brust Jesu wird das Herz doch immer mehr erfüllt mit dieser Liebe. Und im dritten Johannesbrief, Vers 1, da lesen wir, der älteste Gaius, dem Lieben, den ich lieb habe in der Wahrheit. Also den hatte er lieb gehabt in der Wahrheit, weil Gaius die Liebe zur Wahrheit besaß und Johannes auch. Deshalb war da die gegenseitige Liebe aufgrund des Wortes Gottes, aufgrund der Wahrheit. Und folglich liebte Johannes auch aus tiefstem Herzen die Brüder. So lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Also das hört sich ja in dem Vers so an und das ist auch so. Wer aus dem Tode zum Leben durchgedrungen ist, wer Lösung erlangt hat, wer weiß, meine Sünde und Schuld ist vergeben, der liebt die Brüder. Jeden anderen, der gewaschen ist im Blute des Lammes, der den Herrn nachfolgt, den liebt man. So steht es doch in diesem Vers auch hier geschrieben. Der liebt die Brüder, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tode. Auch ein wichtiger Beweis, ob man noch ein Kind Gottes ist oder nicht. Und diese neue Erscheinungsform, dass man sagt, naja, ich bleibe zu Hause, hier diene ich auch Gott. Kann man diese Aussage mit diesem Worte nun auch übereinstimmend miteinander zusammenbringen? Und dass man sagt, ich diene auch Gott, aber ich gehe nicht zum Gottesdienst und beweise den anderen Bruder keine Liebe. geliebtem Herrn, das passt nicht zusammen. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tode. Aber wer den Bruder liebt, der sucht auch die Gemeinschaft der Brüder, der Geschwister, die Gemeinschaft der Gemeinde. Und dann lese ich noch aus dem Johannes, 2. Johannesbrief, Kapitel 2. Entschuldigung, das ist nur ein Kapitel, 2. Johannes, Vers 1. Hier heißt es, der Älteste, der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich lieb habe in der Wahrheit, und nicht allein ich, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Also worauf gründete sich diese Liebe? Weil man in der Wahrheit stand. Die ich lieb habe in der Wahrheit. Wenn man nicht in der Wahrheit steht, dann mag da vielleicht eine gewisse Sympathie zueinander sein. Aber man kann da nicht so von dieser Liebe in der Wahrheit sprechen. Und fällt jemand aus der Wahrheit, dann folgt Zerrüttung, dann folgt geistlicher Zerfall oder auch Abfall. Johannes selbst war so von der Liebe Gottes erfüllt, dass sie in seinen Briefen zum Hauptgegenstand wurden. Und wir können davon ausgehen, auch in den Gesprächen. Wir sollten uns auch noch mehr mit der Liebe Gottes beschäftigen, wenn wir uns miteinander auch versammeln, wenn wir uns besuchen, Gemeinschaft miteinander pflegen und haben. Wer an der Brust Jesu verweilt, kann am ehesten den Willen Gottes erkennen und weiß am ehesten, was Christus meint. Johannes fragte ja hier in der Vorlesung in Bezug, wer ist der, der dich verraten wird? Herr, wer ist? Und dann lesen wir in Johannes 13, Vers 26, der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Da wusste Johannes jetzt auch Bescheid, wer es sein wird. Aber in diesem ganzen Zusammenhang fielen keine harten Worte. Alles geschah in stiller Atmosphäre und doch wussten alle, Judas ist es, der den Herrn verraten wird. Und so haben auch hier so die Jünger erfahren, wer es sein wird, von dem der Herr Jesus hier sprach. Wer an der Brust Jesu ruht, der wächst sehr bald oder auch schnell zum Mannesalter heran. Johannes, er befand sich in diesem geistlichen Mannesalter. Er war aber auch von seiner Natur her sehr mild, zärtlich, liebenswürdig, aber doch auch sehr entschieden. Das muss man auch aus den Briefen des Johannes entnehmen, weil er auch klar immer sagt, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Da hat er gar keine Probleme gehabt, das klar beim Namen zu nennen. Heute ist man da manchmal so ein bisschen vorsichtiger und man will ja nicht gleich den Nächsten so vor dem Kopf stoßen, aber es gilt auch hier wieder weise zu sein. Ein Weiser gewinnt die Herzen, aber wo es nötig ist, dann sollten wir doch auch ganz klar Stellung beziehen für die Wahrheit und klar sagen, was Sache ist, was Gottes Wort sagt und was auch den Menschen hilfreich sein kann. Johannes schreibt ja auch in seinen Briefen, meine Kindlein oder ihr Lieben, oder Gaius dem Lieben. Er hatte sie lieb, weil sie auch die Wahrheit lieb hatten und weil er wusste, wie herrlich es ist, an der Brust Jesu zu verweilen. Und wenn wir dann auch daran denken, dass gerade er, der an der Brust Jesu weilte, dann um des Wortes Gottes nach Patmos verdammt wurde, aber da doch diese herrliche und wunderbare Offenbarung bekam, wie keiner der anderen Jüngern an der Brust Jesu. Da kann auch der Herr dem Menschen manches zeigen und so manches klar werden lassen und die Seele wird mehr und mehr von der Liebe erfüllt. Johannes war der einzige Apostel, der dem Herrn bis nach Golgatha folgte und Zeuge seines Todes wurde. Und ich glaube, auch hier war es die Liebe, die ihn dazu veranlasste. Wir haben dieses Lied, da heißt es immer wieder, ich gehe mit ihm. Ich gehe mit ihm in den Garten, ich gehe mit ihm nach Gethsemane. Ich gehe mit ihm durch die Leiden, durch die tiefe Todesleiden oder so in diesem Sinne. Und das war Johannes. Ich gehe mit ihm. Wohin der Herr geht, wohin es den Herrn auch, oder wohin der Weg des Herrn führte, da gehe ich mit ihm. Sind auch wir dazu willig, bereit, was uns auch begegnen oder treffen mag, dass wir immer wieder sagen, ich gehe mit ihm. Ich lese mal aus Johannes 19, ab Vers 26. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Weib, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Und Vers 35, und der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr, und dieser weiß, dass er die Wahrheit sagt, auf das auch ihr glaubet. Also auch hier werden Ereignisse berichtet und Johannes lässt seinen Namen weg. Er berichtet von der Situation, von den Ereignissen, aber doch ohne den Gedanken, dass ich hervorgehoben werde. Dass die Menschen auch nach mir wissen sollen, ich war es, der da mit dem Herrn Jesu doch mitging, der auch da am Kreuze stand. Und so möge Gott auch uns helfen, dass wir von unserem Ich absehen lassen. Und ich glaube, je näher wir an Jesu Brust verweilen, desto kleiner wird unser Ich werden. Und wir werden mehr darauf bedacht sein, dass der Name des Herrn hochgelobt und auch gepriesen wird. Und wir können auch eigentlich hier sagen, dass es doch eine gewisse Portion an Mut erforderte, hier mitzugehen bis zum Kreuze. Und wir wissen ja, wie es Petrus ergangen war, wie er angesprochen wurde. Es war doch auch Kraft nötig, Entschlossenheit, die Johannes hier bewies, um mitzugehen mit dem Herrn. Und diese Kraft bekommen wir aus der Nähe des Herrn, aus der Gemeinschaft mit dem Herrn, wenn wir an der Brust Jesu liegen. Hier bekommt man Kraft, die Lüste zu besiegen, von denen Petrus schreibt, die wieder die Seele streiten. Ich lese aus dem 1. Petrus 2, Vers 11. Liebe Brüder, ich ermahne euch als die Fremdlinge und Pilgrime, enthaltet euch von fleischlichen Lüsten, welche wieder die Seele streiten. So hat Petrus Gefahren gesehen und hat die Brüder darauf hingewiesen, liebe Brüder, ich ermahne euch, achtet darauf. Zu mancherlei Lüste wollen auch heute die Herzen der Kinder Gottes in Beschlag nehmen, greifen sie massiv an. Und auch hier droht Gefahr, dass da ein Kampf entsteht innen. Die Seele will das Gute und der Feind versucht doch, die bösen Lüste oder fleischlichen Lüste aufzubringen, was es auch immer sein mag, dass man nachher mehr Lust an anderen Dingen hat als am Herrn. So soll es nicht sein, sondern wir wollen darauf achten, dass wir doch sieghaft bleiben. Und führet einen guten Wandel unter den Heiden, auf dass die, so von euch afterreden als von Übeltätern, eure guten Werke sehen und Gott preisen, wenn es nun an den Tag kommen wird. Das erwartet der Herr von uns. Und ich glaube, diesen Beweis wird jeder hervorbringen, der an der Brust Jesu liegt. Der wird durch seinen guten Wandel beweisen, dass er ein Nachfolger des Herrn ist. Ich glaube, jede Seele merkt, wenn Lüste oder böse Lüste aufkommen, die gottwidrig oder unheilig sind. Und da wird dann das göttliche Alarmsystem ausgelöst. Beachtest du dieses Alarmsystem immer so? Wir können auch sagen, da wird das Gewissen uns auch mahnen, tue das nicht, bleib von diesem Ort fern, gehe da nicht hin. Wenn man aber dieses göttliche Alarmsystem wiederholt missachtet, dann leidet selbstverständlich die Seele Schaden. Und da steht mir das Bild einer Alarmanlage vor Augen. Wenn Diebe sehr pfiffig sind und sie manchmal die Begebenheiten kennen und sie einen Einbruch verüben wollen, dann ist es natürlich das Einfachste, sie schalten das Alarmsystem aus und gehen dann ans Werk, um ihren Diebstahl und Raub zu begehen. Aber wie wichtig ist es doch, dass wir auch darauf achten, dass der Feind doch auch ein Räuber, ein Dieb ist, ein Betrüger, der es nur allzu gerne sehen möchte, dass auch bei uns dieses Alarmsystem klaps ausgeschaltet wird. Dann hat er den Menschen. Dann weiß er, da rührt sich nichts mehr. Der geht immer tiefer in die Sünde herein. Der weiß ja noch nicht, wo er endet, aber der geht und steigt immer tiefer hinein, weil das Alarmsystem ausgeschaltet ist. Da kann der Dieb schalten und walten, wie er will, in aller Ruhe. Und den Menschen dahin bringen, wo er ewig verloren geht. Und aufgrund falscher Belehrung kann auch dieses göttliche Alarmsystem ausgeschaltet werden. Aber da greift wieder das Wort, sie werden desto mehr Urteil empfangen, wenn von der Kanzel aus dieses göttliche Alarmsystem ausgeschaltet wird. Wehe dem. Gottes Wort spricht da ganz ernste Worte, aber der Herr will auch helfen. Der Herr will auch denen helfen, die aufgrund von falscher Belehrung Wege eingeschlagen haben, die nichts taugen vor Gott, die ihr Seelenheil verloren haben. Da will der Herr helfen und will als der gute Hirte doch den Menschen wieder in den glückseligen Stand der Gemeinschaft mit Gott bringen, wo er an der Brust Jesu ruhen kann, wo er sich erfreut in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Die beste Empfehlung, die ich geben kann, halte dich an der Brust Jesu auf, wie Johannes es tat. Dann wird dein Leben ein besonderes, gesegnetes Leben sein. Gott wird dich zum Segen setzen. Gott wird dir Dinge klar werden lassen, die du vorher noch nicht gesehen hattest. Ich erinnere noch einmal an die Offenbarung des Johannes, dass eben gerade dieser Apostel, der an der Brust Jesu lag, diese wunderbare und so umfassende und umfangreiche Offenbarung erlangt hatte. Er, der an der Brust Jesu lag. Und sofern wir uns auch an der Brust Jesu aufhalten, kann Gott und will Gott uns auch immer mehr zeigen und manches klarer werden lassen, was zum gottseligen Wandel und göttlichen Leben dient. Amen.